Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir haben heute vielleicht ein etwas ungewöhnliches Thema, nämlich was wollen die Patienten? Ich begrüße ganz besonders herzlich Professor Martin Hertha vom Institut und Poliklinik für medizinische Psychologie am UKE. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, vielen Dank für die nette Einladung, lieber Thomas. Freue mich.
Ich erzähle eine kleine Geschichte am Anfang, wieso ich auf das Thema gekommen bin. Und zwar, wir haben ja in der Vergangenheit mal zwei Anträge zusammengeschrieben. Das war sehr, sehr nett. Und da ist der Begriff Shared Decision Making aufgekommen. Und ich habe gesagt, oh Gott, schon wieder so ein amerikanischer Lehrbegriff. Aber wir beschäftigen uns ja zunehmend mit Frühkarzinomen, die wir endoskopisch rausschneiden. Und dann ist immer die Frage, reicht das? Und dann gibt es ein Risikoprofil, ob das metastasiert aus der Histologie. Und dann sitzen wir hier gemeinsam mit dem Chirurgen und reden mit dem Patienten. Und irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, die Aussage, Sie müssen operiert werden, das hat ja was unglaublich Bevormundendes, was wir da machen. Und in der Tat haben wir versucht, über die Zeit dann was Schwieriges, manchmal dem Patienten irgendwie das Risiko zu vermitteln. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, nach dieser kleinen Vorrede, was ist das? Das ist ja ein Forschungszweig, ihr habt euch viel damit beschäftigt. Wie geht ihr da ran oder was habt ihr für Erkenntnisse gewonnen?
Ja, vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich, so in Deutschland ist es so 20 Jahre jetzt, dass das gut beforscht worden ist. Und im Prinzip geht der Ansatz ja, so wie du formuliert hast, davon aus, dass wir ärztlicherseits oder ich sag mal allgemeiner, dass Gesundheitsberufe ihre Patientinnen und Patienten besser bei medizinischen Entscheidungen einbeziehen, also sie informieren einerseits und dann natürlich auch mit ihnen darüber nachdenken und sprechen und es auch begleiten, was ist nun die beste Entscheidung für die jeweilige klinische Situation. Und wenn wir diese mögliche Risikosituation, Frühkarzinom wird gesehen und dann eben die Frage, soll jetzt die Operation oder die endoskopische Behandlung weitergeführt werden, da wäre natürlich immer das Wichtigste für den Patienten einerseits, was bedeutet das für mich, also was wird da gemacht, aber natürlich das Wichtigste hast du schon angesprochen, was ist eigentlich das Risiko, und da wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter, weil im Prinzip geht der Ansatz davon aus, dass wir so informieren, dass Patienten A verstehen, was der Nutzen im besten Sinne dieser Intervention jetzt bedeutet, also was der Vorteil ist im Vergleich zum vielleicht das Nicht-Tun oder was anderes tun. Und das hat natürlich was mit Zahlen und Statistik zu tun und das ist ja auch für uns Ärztinnen und Ärzte oft gar nicht so einfach, die richtigen Zahlen apparat zu haben und sie dann zu erklären. Also ich sage mal, im Idealfall wäre es gut, man würde sagen, wenn wir jetzt dieses Frühstadium so behandeln, indem wir das rausnehmen, dann haben sie einen Vorteil von in absoluten Zahlen 5 von 100 Patienten profitieren und wenn man es nicht machen würde, 10 davon haben dann ein Risiko. Also man würde es auch mit absoluten Zahlen hantieren, wenn man sie denn hat.
Das heißt, wenn man da ins Rennen geht, wäre es schon mal nicht schlecht, wenn man ein bisschen in der evidenzbasierten Medizin bewandert ist, dass man auch mit tatsächlichen Zahlen hantiert.
Ja.
Jetzt geht es ja da um Risikoempfinden und bei uns geht es jetzt zum Beispiel um ein onkologisches Risiko und ein Eingriffsrisiko. Habt ihr da beforscht, wie die Patienten an sowas rangehen oder woher die das haben? Oder hat man das von der Kindheit, ob man mehr vor der Erkrankung Angst hat oder vor dem Eingriff? Wie bildet sich sowas?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber im Prinzip würde man ja beide Risiken sich anschauen. Die Patienten haben erfahrungsgemäß ein bisschen weniger, je nachdem wie gefährlich die Eingriffe sind, aber im weitesten Sinne machen wir ja so Eingriffe, wo einer von 100 mal ein größeres Problem hat oder vielleicht 2 von 100. Weiß nicht, wie es jetzt bei der Endoskopie genau ist. Aber die Patienten haben natürlich mehr Sorge, dass der Krebs vielleicht gefährlich sein könnte. Aber man würde ja im Idealfall über beides informieren. Also würde man sagen, der Nutzen dieser Intervention wäre folgender und das mögliche Risiko bei dem Eingriff wäre das andere. Denn man hätte quasi die beiden Seiten der Balance, einerseits den Vorteil der Intervention und das mögliche Risiko dabei. Und das würde man ja mit dem Patienten auch abwägen und natürlich schauen, ja, wie hoch ist der Nutzen und was ist die Alternative? Die Alternative wäre ja wahrscheinlich erstmal nichts tun.
Also es gibt da mehrere, bei uns ist es noch besonders schwierig, weil wir haben ja so einen Tumor endoskopisch entfernt, der ist raus und im Idealfall oder oft auch vollständig, also sozusagen R0, wie die Pathologen sagen. Und dann weiß man von dem histologischen Profil dieses Tumors, wie hoch das Risiko ist, dass der bereits, also schon zum Zeitpunkt des Eingriffs, in Lymphknoten metastasiert hat. Das heißt, man sitzt dann da und sagen, wir haben ein 30-prozentiges, 20-prozentiges Risiko und dagegen steht dann die Operation mit auch einem gewissen Risiko. Und das ist ganz schwer zu vermitteln, weil man nicht sagt, sie müssen operiert werden wegen eines Tumors, sondern wir operieren jetzt ein Risiko. Deswegen versuche ich so ein bisschen rauszufinden, wie weit da eure Forschung ist, was eigentlich die Leute mit Risiko empfinden oder ob die das annehmen oder habt ihr sicher in ein paar Gebieten geforscht und du kannst mir wahrscheinlich ein paar Beispiele erzählen.
Also ganz grundsätzlich würde man ja sagen, wenn man diese Zahlen so hat, würde man ja versuchen, mit Patienten im Rahmen der Forschungsprojekte, die wir auch gemacht haben und international dazu gemacht werden, versucht man das ja in Texte zu fassen, also zu beschreiben, wenn jetzt würde man folgende Operationen machen und die würde das Risiko minimieren also so und so viele Personen profitieren davon und so viele hätten vielleicht ein Risiko. Man hätte also die Zahlen auf dem Tisch und Informationsmaterial, das nennt man medizinische Entscheidungshilfen. Das kann man dem Patienten zum Beispiel auch mitgeben, wenn es solche Dokumente gibt. Oder vorab schicken, genau. So wurde's, also es gibt viel Forschung dazu, dass der bestuntersuchte Teil bei der ganzen Shared Decision Making Forschungsaktion. Es gibt über 200 RCTs zu Entscheidungshilfen tatsächlich aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Zur Chirurgie auch einiges, nicht ganz so viel. Viel zu Screening, Krebs-Screening und so weiter. Und man weiß schon auch ein bisschen was zu den, wie Menschen drauf reagieren, aber da fehlt, der Blick war noch nicht so deutlich jetzt in der Community. Das wäre jetzt eher was für uns Psychologen zu überlegen, wie reagieren denn jetzt Patienten drauf, ne? Welcher Typus will denn, welche Art von Information? Da gibt es ein paar Hinweise, aber das ist eher noch so ein Feld, wo diejenigen, die das so propagieren, weniger drauf geschaut haben, weil sie erstmal sagen, das Wichtigste ist, dass überhaupt solche Informationen entstehen, dass die systematisch solche Informationen entstehen und dass Patienten systematisch auch so informiert werden über Risiko und Nutzen, also Vor- und Nachteile von Interventionen. Erst wenn sie in dieser Situation sind, können sie dann auch überlegen, ja, was ist denn für mich jetzt wichtig in dieser Entscheidungssituation? Brauche ich Unterstützung vom Arzt, weil mir das Angst macht? Brauche ich noch mehr Informationen zu der Operation oder reicht mir das? Und manche Patienten sagen ja auch, also lieber Herr Rösch, das ist mir viel zu kompliziert, sagen Sie mir doch, was richtig ist. Also quasi die klassische medizinische,
was würden Sie machen?
Genau, die klassische medizinische Empfehlung gilt ja immer noch. Und viele sagen, ich nehme das erstmal mit, muss mal mit meinem Partner darüber reden, muss man es nochmal durch den Kopf gehen lassen. Meistens ist es ja keine eilige Situation, ne? Man kann wirklich Zeit
nicht,
zum Nachdenken.
Nicht ganz, ja, genau, das auf jeden Fall. Das heißt, eure Forschung bezieht sich darauf, dass es besser wäre, wenn der Patient zunächst mal mit Informationsmaterial, ich sage jetzt mal, alleingelassen wird und dann zum Gespräch erscheint? Oder?
Es gibt verschiedene Varianten. Also man kann sagen, wenn man so eine Broschüre oder sowas hätte, kann auch ein Online-Tool sein. Inzwischen gibt es vieles online. Früher gab es Filme, Videos. Die Amerikaner haben da früher mit Filmen angefangen. Wir haben zum Beispiel solche Filme auch übersetzt und dann mal benutzt und ausprobiert und auch kulturell adaptiert dann eingesetzt. Es gibt eben diese Entscheidungshilfen außerhalb der Konsultation. Man wird es mitgeben, sagen, nehmen Sie es mal mit und wir treffen uns wieder, dann entscheiden wir. Oder man hat solche Option Grids oder solche Entscheidungstabellen, die man in der Konsultation nutzen kann. Und dann hätte man im Idealfall hätte vielleicht so eine Tabelle vor dir mit den Vor- und Nachteilen und dann vielleicht den Zeilen, auf welchen Ebenen man denn jetzt welchen Effekt erwarten kann. Und dann würde man zum Beispiel mit dem Patienten drüber nachdenken und sagen, ja, wie ist das jetzt für Sie? Haben Sie das alles verstanden? Wie sind denn die Zahlen für Sie? Haben Sie da Fragen dazu? Und zu was tendieren Sie? Also würden Sie sagen, ich tendiere eher zur Operation und sagen, oh, so überzeugend sind die Zahlen jetzt vielleicht für mich auch nicht. Da würde ich nochmal drüber nachdenken und ist ja doch ein riskanter Eingriff vielleicht. Ach so.
Naja, deswegen habe ich ja nach dem Risikogefühl gefragt. Es ist ja in der Tat so, dass sich, um bei unserem Beispiel zu bleiben, zunehmend herausstellt, dass wir im Prinzip ein fast Nullrisiko von Lymphknoten und Metastasen in den Leitlinien gegen ein Mortalitätsrisiko der OP von, ja, ganz positiv geschätzt 3%, wahrscheinlich in höherem Alter noch deutlich höher abgewogen haben. Also so ein Missverhältnis muss man natürlich korrigieren. Aber deswegen habe ich ja gefragt, was macht man mit einem 10%igen Risiko? Welche Leute können was damit anfangen? Oder überfordern wir die Patienten?
Ist tatsächlich nicht, das wird wirklich schwierig. Also viele Patienten kommen ja gut mit Zahlen auch nicht gut zurecht. Und dann gibt es also verschiedene Regeln, wie man optimale Risikokommunikation macht. Und da würde man zum Beispiel sagen, relative Risikoreduktion, so wie wir es kennen. Also wenn wir das machen, dann reduziert sich ihr Tumorrisiko um 30%, sind eigentlich verboten. Es geht um absolute Risikoreduktion. Ja. Ne? Also wenn 100 Patienten mit ihrer Problematik jetzt behandelt werden würden, profitieren 10 von den 100, nehmen wir es mal als Beispiel, und 3 von 100 haben vielleicht ein Risiko. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlenrelation tatsächlich jetzt bei euch in der Situation wären. Das verstehen Patienten schon mehr. Also man weiß, dass durch diese absoluten Zahlen, also die Relation 3 von 10 oder 3 von 100, oder beim Mammakrebs-Screening ist es ja sogar, muss man ja von Tausender reden, ne, die da profitieren. Das verstehen Menschen. Und es gibt natürlich auch noch solche Grafiken, wo man das grafisch darstellen kann. Solche Charts, wo man dann die Person sieht und dann sieht man sozusagen, was heißt denn eigentlich 3 von 100? Oh, das ist ja relativ wenig. Also, und trotzdem kommt dann oft die Frage, ja, bin ich dann bei den 3 oder bin ich bei den 97? Und dann muss man sagen, ja, das wissen wir nicht. Das ist eben Statistik. Und da fängt dann ein bisschen die Diskussion an über das Verständnis. Und da wird es natürlich auch oft schwierig. Und dann kommt ja manchmal die Frage, weiß ich aber auch nicht so richtig, was würden Sie mir denn empfehlen und raten? Wird ihr wahrscheinlich ja aus den Diskussionen absolut, häufig kennen.
Absolut. Also wenn auch nur eine einzige Message von diesem Podcast hängen bleiben soll, dann das, dass es relative Risikoreduktion verboten ist. Das heißt, nicht sagen, Sie vermindern ihr Risiko um 50%, genau, aber in Wirklichkeit von 1% auf 0,5%. Genau. Und wenn man das dem Patienten sagen, ist das natürlich ein Augenöffner. Und genau. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich das so höre, sollte ja eigentlich der Aufklärer geschult werden.
Richtig. Absolut, weil wir nicht davon ausgehen, das wissen wir ja aus vielen Studien, dass das so gemacht wird, obwohl es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, dass man sagt, ich erkläre sie erstmal über die Intervention auf und dann über den Nutzen und das Risiko, und dazu braucht man im Prinzip ja die Zahlen. Und wenn man die nicht zur Verfügung hat, dann wissen wir natürlich auch nicht so genau, was in dem Gespräch läuft. Aber lege artis würde man sagen, da gehören die Zahlen hin, dann muss man das Verständnis der Zahlen natürlich überprüfen mit dem Patienten und dann mit dem Patienten abwägen, wie ist es jetzt von der Präferenz? Ne? Und braucht er noch Diskussion darüber? Muss er darüber nachdenken? Möchte er nach Hause gehen? Kommt wieder? So.
Jetzt ist ja so, also wie gesagt, wir führen diese Gespräche mindestens zu zweit mit dem Chirurgen, manchmal auch dann mit jemand von der Onkologie. Das ist natürlich, da ist eine halbe Stunde schnell weg, was im heutzutage Medizinsystem nicht immer sehr populär ist. Ihr habt euch ja auch viel damit beschäftigt, eben wie kann man das vielleicht abkürzen? Welches Informationsmaterial kann man dem Patienten geben? Ist das wirklich ein Ersatz?
Das kann ein Ersatz sein, und wir wissen auch aus den Studien, dass die Zeit nicht länger wird, wenn man das gut macht, Shared Decision Making. Das ist eine total wichtige Botschaft. Es gibt ja Studien dazu, die ausprobiert haben, wenn jetzt jemand geschult ist, mit einer Entscheidungshilfe die Aufklärung macht versus Treatment as usual, normale Aufklärung, nicht unbedingt länger, maximal 1-2 Minuten länger, aber bessere Information, informierte Entscheidung von Patienten, höhere Zufriedenheit, das wissen wir sehr deutlich, und auch die Ärzte sind im Übrigen zufriedener, wenn sie die Optionen, die möglich sind, gut, in dem Beispiel, wenn wir in dem Beispiel bleiben, ist es immer noch, ist eigentlich nur ja und nein, ne? Ist ja nicht irgendwo eine dritte Option. Aber manchmal ist es ja auch ein bisschen komplizierter. Und da wissen wir eben durch diese, wenn es gezielt mit solchen Informationsmaterialien gearbeitet wird und die gut aufbereitet sind, dann hilft es ja auch den Ärzten, das Gespräch zu strukturieren. Ist erstmal ungewöhnlich, ne? Weil natürlich Ärzte erstmal aus dem Vollen schöpfen und natürlich von ihrem Wissen das weitergeben. Aber es ist oft eben nicht so strukturiert, wie das in so einer Entscheidungshilfe vorbereitet ist. Und das hilft beiden Teilen.
Vielleicht ist es ja auch eine legale Absicherung.
Auch. Absolut.
Das ist auch nicht ganz zu vernachlässigen, wenn dann die Option, die man wählt, schief geht, dann gibt es wenigstens einen Text, den es ja sonst nicht gibt. Wir haben Aufklärungsbogen für Magenspiegelung und die Eingriffe, aber nicht für so komplexe klinische Situationen. Ist dann das verbreitet bei Therapieentscheidungen, also jetzt ist Chemotherapie versus nicht?
Und setzt sich mehr durch. Es wird in Leitlinien auch propagiert. Manche Leitlinien haben solche Entscheidungshilfen integriert, sogar als, ne, wenn es bei relevanten Entscheidungen, kann man zum Beispiel in nationalen Versorgungsleitlinien nachgucken. Da gibt es solche vorbereiteten Entscheidungshilfen und solche Option Grids, solche Tabellen. Und auch wichtig, was du sagst, diese juristische Seite, im Grunde steht ja im Patientenrechtegesetz auch drin, dass wir als Ärzte verpflichtet sind, unsere Patienten über mögliche Behandlungen oder Interventionen aufzuklären und auch über Alternativen. Und es muss so sein, dass Patienten das gut verstehen können. Also insofern sichert man sich natürlich auch ab, wenn man diese Informationen möglichst vollständig liefert, dann arbeitet man entsprechend dem Patientenrechtegesetz auch.
Du hast von randomisierten Studien gesprochen. Wie sahen denn dann die Kontrollgruppe aus? Hat man da mal geguckt, was die Leute so machen im Alltag, wenn sie jetzt nicht gesteuert sind von Shared Decision Making?
Ja, das war eine relativ einfache Studie, dass man im Prinzip gesagt hat, man randomisiert die Patienten, die einen kriegen die strukturierte Information mit der Entscheidungshilfe und dann natürlich ein bisschen geschulte Ärzte und die anderen kriegen die normale Aufklärung. Also es war quasi eine, wenn man so will, wie eine Treatment as usual Kontrollgruppe meistens. Manchmal hat man es auch so gemacht, dass sie etwas einfachere Informationsmaterialien weitergegeben haben, weil bei den Entscheidungshilfen ist ja auch noch der Witz dabei, also in den Broschüren, dass Patienten selber durch Fragen, die in diesem Material enthalten sind, selber ihre Präferenzbildung erkennen können, was ist mir eigentlich wichtig bei der Entscheidung, was sie selber so ein bisschen abwägen können, ist mir jetzt die Lebensqualität wichtiger oder das längere Leben und dass man das so ein bisschen mit so einer Broschüre auch vorbereitet. Und da gibt man dann praktisch einen normalen Text, nur eine evidenzbasierte Gesundheitsinformation versus eine Entscheidungshilfe. Und selbst da waren die Entscheidungshilfen zumindest bei manchen Outcomes stärker, also besser.
In unserem Bereich kenne ich jetzt niemanden, der sowas verteilt. Wahrscheinlich ist die konventionelle Gruppe dann in der Regel, dass der Arzt sagt, also wir haben jetzt hier die Histologie, Sie müssen jetzt operiert werden nach den Leitlinien und los geht's.
Ja.
Und dann muss man schon Patientengegenwehr entfachen oder entfalten, um als Patient das da zu hinterfragen. Also da kommen wir ja wahrscheinlich eine weite Strecke. Die Outcomes bei diesen randomisierten Studien waren Zufriedenheit auf beiden Seiten. Ansonsten, ob sich jetzt dann am OP-Outcome was, ich habe ja manchmal das Gefühl, jemand kommt besser wieder raus, wenn er mit Überzeugung wo reingeht, nämlich aus so einer schweren OP zum Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich schwer zu beweisen.
Das ist schwer zu beweisen. Tatsächlich gibt es da wenig Studien, die die klinischen Outcomes angeguckt haben. Das Richtige sind eher die, wie wir sagen dazu, die proximaleren Outcomes, die betrachtet worden sind. Ne? Zufriedenheit mit der Entscheidung, Wissen über die Möglichkeiten, auch sowas wie Empowerment, aber weniger jetzt Adhärenz zum Beispiel ist auch ein Thema bei jetzt Therapien, die man länger vielleicht dann auch in Anspruch nehmen muss oder klinische Outcomes. Da ist tatsächlich noch Nachholbedarf. Da sind wir uns aber in der Community auch nicht so ganz sicher. Ist das eigentlich das Ziel von Shared Decision Making oder ist es eher der ethische Anteil? Also viele unserer auch internationalen Kollegen argumentieren, wir brauchen gar nicht so viel Outcomes, zwar interessant, aber wir haben eigentlich die ethische Verpflichtung, die informierte Entscheidung herbeizuführen und dafür müssen wir arbeiten. Und manche argumentieren, das ist schon richtig, aber es wäre natürlich trotzdem auch interessant zu wissen, kann man mit dem Ansatz auch klinische Outcomes verbessern, was man ja erstmal so intuitiv denken würde, ne? Wenn man sich die Adhärenz verbessert, weil jemand mehr überzeugt ist oder geht sozusagen mit der Placebo-Erwartung rein, ja, ich bin davon überzeugt, mein Arzt ist auch davon überzeugt, dann wird es schon besser, komme ich besser raus, kann schon auch sein, aber das hat man noch nicht so gut untersucht tatsächlich.
Aber das ist ja interessant, das ist ja so ein kleiner Ausflug in die Ethik, die euer Fach natürlich viel betrifft. Die Frage ist auch gut, ist das nicht sowieso unsere Verpflichtung, die Patienten so gut zu informieren und sie gut in die Behandlung zu führen und zu beraten und dass man das nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten und Outcome-Gesichtspunkten misst.
Und nicht nur, und das heißt, du hast es vorhin angesprochen, da wollte ich auch zumindest kurz nochmal drauf den Schlenker machen. Leitlinien sagen ja oft, das und das ist jetzt erste Wahl. Und trotzdem muss ja ein Patient sagen, ich möchte diese Option. Auch wenn Ärzte sagen, ja, sie müssen es eigentlich machen, unsere Leitlinien sagen das. Viele in den onkologischen Zentren sind unter Druck auch, weil sie Leitlinien gerecht behandeln müssen. Das wird ja sogar überprüft. Und gleichzeitig wird da natürlich vernachlässigt, es ist der Patient, die Patientin, die entscheiden muss, ob sie diese Behandlung möchte oder nicht. Deswegen haben wir auch zum Teil in Guidelines jetzt angefangen. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Diskussion darüber, dass bei Empfehlungen nicht gesagt wird, das soll man tun, sondern das soll Patienten angeboten werden. Die Soll-Empfehlung, Empfehlung A.
Das ist die starke, die fast muss Empfehlung,
genau, ja. Aber angeboten werden. also diese Option und nicht, das soll gemacht werden, ne? Weil das ja impliziert, wir müssen jetzt nur den Patienten überzeugen, dann macht er es schon. Der Patient muss entscheiden, es geht um die informierte Entscheidung.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wir hatten gerade Leitlinien-Podcast über die Koloskopie im Übrigen. Und da ist natürlich in der Endoskopie oder oft bei Interventionen schon bei nicht ganz wenigen Punkten so, dass zwar die Übereinstimmung hoch ist, aber der Evidenzgrad niedrig. Das heißt, wenn man jetzt mit einer ethischen Latte kommt, dann kann man sagen, naja, da hat sich zwar eine Gruppe von Ärzten darauf geeinigt, dass das sein muss, aber es gibt eigentlich gar keine gute Evidenz. Und dann wackelt aus ethischer Sicht die Empfehlung, was man dem Patienten anbietet, dann ja fast ein bisschen. Ne?
Absolut. Und da würden wir sogar sagen, das ist ja eine Situation der medizinischen Unsicherheit, die haben wir häufiger. Und in dieser Situation ist das Shared Decision Making umso wichtiger. Also gerade in diesen Situationen, wo wir uns unsicher sind, weil die Evidenz nicht klar ist, dann sollte man nicht sagen, ja, das sollte jetzt gemacht werden. Sondern würde die Leitlinien, jetzt wieder Formulierung, diese Option kann angeboten werden. Aber das wäre medizinische Unsicherheit und da wäre eben gerade die informierte Entscheidung umso wichtiger, auch aus ethischen Gründen.
Das ist ja für die ärztliche Psychologie ein bisschen kontraintuitiv,
allerdings,
dass man nicht weiß, dass man es dann erst recht zugibt. Patienten reagieren da unterschiedlich drauf, muss man sagen, aber sehr viel mehr positiv, als ich es gedacht hatte, wenn man sagt, das ist ein neues Gebiet, das weiß man nicht genau, so und so.
Und da bricht uns ja auch kein Zacken aus der Krone, sondern es ist die Situation. Und wir wissen ja auch, es gibt viele Bereiche, wo wir weiter forschen müssen und das zuzugeben, ist das ja nicht unsere Schuld, sondern das ist insgesamt ist die Forschung da noch nicht so weit oder es ist ein neues Thema, was aufgekommen ist und das muss erstmal geklärt werden und dann sollte man da auch sachlich neutral bleiben. Das ist ja auch das, was wir in Trainings machen. Es ist ja nicht euer Körper, sondern ihr müsst eigentlich jemand beraten, was ist sachlich und neutral, die beste Information dazu und dann geht es um die Abwägung. Und natürlich hat man auch als Arzt oder als Ärztin gewisse Vorlieben, entweder aus klinischer Erfahrung, das ist gut gelaufen und macht diesen Eingriff immer und macht ihn vielleicht auch gerne und ist total davon überzeugt. Und die Evidenz kann aber manchmal auch ganz anders aussehen. Und da versuchen wir eben in den Trainings auch die Ärzte so weiterzubilden, zu sagen, davon muss ich ein bisschen Abstand nehmen. Ich muss mich auf die medizinisch-wissenschaftlichen, evidenzbasierten Grundlagen ein Stück weit zurücknehmen und Patienten so sachlich und neutral und wertfrei und auch unabhängig von meinen eigenen Wünschen oder Präferenzen. Jeder hat ja auch eigene Präferenzen im Hinblick auf Behandlungen. Da muss ich ein Stück weit von Abstand nehmen. Muss ich auch mal erstmal lernen, davon Abstand zu nehmen. Und weil die sachliche, neutrale Information der Patienten im Fokus stehen sollte.
Apropos Training, wann soll denn das stattfinden? Schon im Studium wahrscheinlich? Oder gibt es spätere Kursangebote? Ist aber jetzt nicht Teil eines bestimmten Curriculums, oder doch?
Bei uns im UKE, ja. Seit dem Modellstudiengang haben wir mache ich persönlich ja die Vorlesung, mache ich immer sehr gerne. Das ist eine 90-Minuten-Vorlesung, so zu den Grundlagen und auch zur Entscheidungsfindung, ein bisschen kognitive Psychologie, Allergiegrenzer, ne? Was muss man da beachten? Also dieses Stichwort absolute relative Risikoreduktion. Und dann machen wir ja zwei Seminare, zwei, drei Stunden mit den Studierenden. Die sind im fünften Semester, also gerade so mit klinischen Themen schon involviert. Und dann üben wir Shared Decision Making an vier verschiedenen Indikationen. Asthma bronchiale, Depression, Hypertonie und dann manchmal noch sowas ganz Einfaches wie Antibiotika-Verschreibung beim einfachen grippalen Infekt. Also relativ einfache Themen und wir geben den Studenten eben ganz einfache vier Entscheidungshilfen, so Entscheidungstafeln, dass sie wissen, was gibt es eigentlich für Optionen, kennen die ja mit im fünften Semester und noch nicht unbedingt und schon gar nicht die medizinischen Grundlagen dazu. Aber die hantieren quasi mit dem Material.
Und später?
Und dann nehmen wir es natürlich wieder auf, auch im Kurs, wenn es um palliativmedizinische Themen geht oder Umgang mit Tod und Schwerkranken, da wird es nochmal wieder aufgegriffen. Und dann ist meine Erfahrung, müsste es eigentlich in die Weiterbildung. Da ist es noch nicht dazu. Haben wir ja auch keine Lehrthemen, aber das wäre natürlich ideal. Und an anderen Unis ist es natürlich weniger intensiv, aber es gibt doch viele Universitäten, die auch Lehrveranstaltungen zu Shared Decision Making, zur Entscheidungsfindung anbieten inzwischen. Aber ich denke, wir sind da im UKE schon lange Jahre auch Vorreiter gewesen.
Also wenn man das jetzt weiterdenkt, müsste das ja auch später in den klinischen Alltag reinkommen. Oder was mir einfällt, vielleicht sogar im Rahmen von Studien, wenn man neue Dinge ausprobiert, dass dann die Aufklärung von euch vielleicht mal ein bisschen gemonitort werden könnte, sollte.
Ja, wir haben tolle Studien gemacht im UKE auch mit einigen onkologischen Kollegen und Kolleginnen, haben wir in drei Kliniken es auch implementiert, auch mit verschiedenen Materialien. Und da ist es zum Beispiel auch in die klinischen SOPs gegangen. Ne? Also da steht, gibt es so ein Material im QM-Handbuch des UKEs in der Onkologie, dass die Entscheidungsfindung im Sinne des Modells des Shared Decision Making getroffen werden sollen. Da gibt es so ein bisschen Hilfsmaterialien. Wir haben auch so eine Patientenkarte entwickelt, was Patienten erwarten können, wenn sie hier aufgeklärt werden. Also wir haben schon eine ganze Menge dafür getan. Aber im Prinzip müsste man es immer nachhalten. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt unser Job, weil wir dafür keine Stellen jetzt so direkt haben. Ja. Aber es müsste man immer nachhalten, weil das geht natürlich mit neuen Leuten, die von außen kommen, die sind vielleicht anders geschult. Man muss das immer nachhalten. Und das müssen natürlich auch die Teams ein Stück weit machen. Ne? Das da, und da haben wir in der Implementierung noch eine Menge vor uns.
Also wenn ich mir da die Studienaufklärung so vor Augen führe, die wir da bei der Ethik immer einreichen, da ist ja 2/3 Datenschutz und solche Sachen, aber die eigentliche Sache ist manchmal vielleicht etwas dürre. Und da könnte man vielleicht noch arbeiten, dass man so eine standardisierte Aufklärung mit einem kleinen Video für alle, die das machen und so. Ja, ein wesentlicher Punkt und auch wieder was, an das man gar nicht so denkt. So kommt man von einem aufs andere. Wenn man jetzt, ihr habt euch ja auch viel mit Vorsorge beschäftigt, das ist ja noch schwieriger, weil das muss man ja gar nicht machen. Da ist ja kein Druck, ich habe keine Krankheit oder zumindest weiß ich nichts davon. Was sind denn da die Prinzipien? Das ist ja auch so ein bisschen politisch determiniert. Ein Land will eher dieses Schultest, das andere Land wie Deutschland will eher die Koloskopie. Ihr wart ja, glaube ich, auch bei dem allgemeinen Aufklärungsbogen damit beteiligt.
Richtig, wir haben bei 2 der 3 Krebsvorsorgeuntersuchungen waren wir aktiv und wir waren auch in einem anderen Projekt bei der Prostatavorsorge aktiv. Interessant war schon, klar, in Deutschland will man die Vorsorgeuntersuchung im Grunde stärken, hat sich aber das erste Mal wirklich dazu durchgerungen, das fand ich schon einen großen Fortschritt, eben solche Aufklärungsmaterialien im Sinne von Entscheidungshilfen systematisch zu entwickeln, sie Nutzer zu testen. Und für Mammographie, Koloskopie und Cervixkarzinom sind die ja vorhanden, entwickelt worden durchs IQWiG und wir haben das auch zum Teil begleitet, also mitentwickelt. Jetzt sind zum Beispiel die Brustkrebs-Screening-Materialien nochmal neu überarbeitet worden, weil es ja auf bis 75 jetzt ausgeweitet wurde, das Alter. Und die sind genau nach den Prinzipien aufgebaut. Das ist wirklich ein sehr gutes Informationsmaterial und alle eingeladenen Personen bekommen diese Materialien. Was man nicht so gut weiß, und das wäre wieder eine Forschungsfrage für uns, wie damit umgegangen worden ist bei den Versicherten, die das bekommen haben. Wir wissen, es wird ausgesendet und natürlich ist auch eine Aufforderung potenziell dabei, das mit einem Arzt oder Ärztin oder mit dem Arzt oder Ärztin des Vertrauens dann zu besprechen, ob diese Vorsorgemaßnahme sinnvoll ist oder nicht. Aber es ist durchgesetzt bei den GBA, dass diese Materialien an alle eingeladenen Personen versendet werden.
Das ist natürlich im Zusammenhang mit dem Einladungsverfahren, genau. Was ja bei der Kolonvorsorge dann begonnen wurde, da muss man das ja fast machen. Genau. Man kann ja den Leuten nicht sagen, jetzt kommt mal und da besprecht es mit irgendjemandem, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
Genau. Und da ist eben interessant, was da auch Forschung dazu gegeben hat, wie denn die Erfolgswahrscheinlichkeiten von Menschen davor eingeschätzt worden sind. Also wie sinnvoll ist eigentlich Screening? Da haben Menschen ja gedacht, ne? Da war so eine Frage, die man gestellt hat bei den Untersuchungen, wenn 1000 Frauen zur Mammographie gehen, wie viele werden denn davor Brustkrebs gerettet? Und da dachten viele Personen, ich glaube die Hälfte, wenn ich mich richtig entsinne, haben gesagt, 500 werden gerettet. Also die haben überhaupt gar keine Vorstellung von diesen Zahlen, weil die Prävalenz ja so gering ist. Und der Profit ist ja, der bewegt sich ja innerhalb von 5 bis 6 auf 1000, ne? So muss man es ja umrechnen. Und das war, glaube ich, schon auch sehr interessant für die Menschen, die das dann bekommen, zu sehen, oh, das ist ja gar nicht so häufig. Und ist ja auch eine gute Botschaft. Ja. Krebs ist ja nicht so häufig. Und deswegen kann man schon auch drüber nachdenken und abwägen, ist es jetzt sinnvoll, diese Vorsorgeuntersuchung zu machen?
Ja, da wird es natürlich schwierig, wenn man die Hosen runterlässt. Wir hatten ja auch bei der Vorsorgekoloskopie vor 2 Jahren eine große randomisierte Studie, die die initialen Jubelerwartungen nicht erfüllt hat, aber trotzdem im Vergleich zu den anderen Vorsorgen noch ziemlich gut abgeschnitten hat. Und da geht's ja auch ums Grundsätzliche. Was ist eigentlich Vorsorge? Vorsorge verhindert vielleicht, dass man an dem Tumor stirbt, aber verlängert nicht notwendigerweise das Leben und so. Und da, ja, das ist ja eine Art von grundsätzlicher Aufklärungsarbeit Ende des Tages.
Genau, und da ist ja auch die Frage, klar, bei Vorsorge von Darmkrebs, ist es jetzt die Koloskopie oder ist es eben der kombinierte Test oder ne, und wie sind dann die Raten jeweils. Aber das hat man, finde ich, gut gelöst mit den Materialien. Ich glaube, besser konnte man es jetzt erstmal nicht machen.
Wir sind ja eins der wenigen Länder, was das systematisch zur Auswahl anbietet. Das wurde auch von anderen kritisiert und gesagt, so ein Blödsinn, wieso die Patienten entscheiden lassen. Wir machen einfach nur einen Stuhltest, weil mehr können wir uns nicht leisten. Kann man verstehen, aber gerade zu sagen, die Patienten entscheiden zu lassen, ist falsch, ist eigentlich nicht richtig. Ne?
Ja, aber ist klar, es ist, muss ein Staat entscheiden, hat er so viel Geld, dass es Patienten mitentscheiden können. Und da wird man ja auch wieder schauen, sind die Zahlen so viel überzeugender, wenn man eine Koloskopie macht im Vergleich zum Stuhltest? Das ist, glaube ich, so eine Abwägungsfrage, die man dann
da gibt es zwei randomisierte Studien, die laufen. Die eine sollte eigentlich schon fertig sein, erscheint aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Also das, ich glaube, das wird evidenzmäßig wenigstens dann bald geklärt, weil wir haben ja auch gelernt, dass Evidenz für Shared Decision Making wichtig ist. Jetzt am Schluss noch eine ganz banale Frage. Wenn man jetzt sagt, okay, das überzeugt mich, ich will jetzt da mich fortbilden oder ich will Material, ich möchte jetzt eine neue Therapie und da würde ich gerne so ein Patienteninformationsblatt machen. Wie geht man denn da vor? Geht man zu seiner Psychologie in der Klinik oder?
Eher nicht. Die sind da nicht spezialisiert. Also wenn es da Anfragen geben sollte, kann man sich gerne mal an mich wenden und wir können dann schauen, haben wir da was anzubieten? Wissen wir über Entscheidungsmaterialien, die es da zu dem Thema gibt? Es gibt tatsächlich nicht so viel in Deutschland. Wir haben echt Nachholbedarf. Gab es jetzt ein Modellprojekt in Kiel, die haben sozusagen in der gesamten Kieler Universitätsklinik, gefördert durch den Innovationsfonds, Shared Decision Making eingeführt und haben zusammen mit den klinischen Kollegen dort in den jeweiligen Kliniken über 80 Entscheidungshilfen entwickelt, die auch die Kieler Kollegen gesagt haben, die brauchen wir für das Ganze. Mhm. Und diese 80, das sind es glaube ich inzwischen schon 85 Entscheidungshilfen, die sollen weiterleben. Das heißt, da ist gerade die Diskussion, wie werden die verstetigt und übernimmt die vielleicht das IQWiG in Köln, also arbeiten die weiter, weil die haben ja ihre Seite gesundheitinformation.de, haben dort auch Entscheidungshilfen, die sind im Prinzip bereit. Das heißt, das wäre dann Material, was in Deutschland zur Verfügung stehen würde. Und es gibt natürlich zu einzelnen Indikationen, gibt es auch über Projekte solche Materialien.
Beispielhaft. Also vielleicht gibst du uns dann für die Shownotes einige Links, wo man sich informieren kann. Weil ich glaube, das ist schon wichtig, wenn das jetzt zur Anregung dient, zu sagen, das würde ich aber gerne einführen. Genau. Ja, Martin, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und bitte nicht mit relativen Prozentzahlen hantieren, wir sagen es nochmal. Und denken Sie dran, das ist ja letztlich das, was für uns als Mediziner wichtig ist, den Patienten mit einzubeziehen und ihn mitzunehmen. Vielen herzlichen Dank.
Gerne und viel Erfolg dabei.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.